Jakobus 5, Vers 12 haben wir aufgehört, also 5, Vers 13. So die letzten Kapitel waren ja nicht mehr oder minder eine Aufzählung, ne? So von verschiedenen Themen, so die uns auch heute noch beschäftigen. Ne? Und da sind viele heikle Themen auch drin, wo man sich heute noch drüber streitet und uneins ist. Ne? So unter der Christenheit. So, und von daher ist es auch herausfordernd, so, ne? Nochmal neu über alles nachzudenken, so und alles neu abzuwägen und ja auch, ne, wenn ich das lese, dann ist doch, wie es hier in Vers. Ach, find's jetzt nicht. Irgendwo steht so, prüf dein Glauben, also prüf dich selbst, ne, was du glaubst. Und ich meine, es ist schon eine Herausforderung. Und nochmal, das letzte Mal dann. So die Hauptüberschrift vom Jakobusbrief ist an einen reiferen Christen, ne? So, und das Hauptthema ist dein Glaube echt? Also glaubst du, was du glaubst? So lebst du, was du glaubst? So bist du bemüht drin, tiefer zu gehen in diese, auch in den Gehorsam, in den Weg und in das Wort Jesu? Ne? So bist du noch ein Säugling oder verträgst du Fleisch? Ne? Und verlangst nach Fleisch, so wie ich mich nach einem Steak freue. Ne? So möchte ich mich natürlich auch in die Tiefe Gottes hier freuen, ne? und wachsen. So. Aber nicht nur das, ich möchte nicht nur erkennen, sondern diese Briefe bringt uns auch nahe, wenn du wirklich wachsen willst, dann darfst du nicht nur lernen so, und verstehen, sondern musst anfangen, das anzuwenden, was du was verstehst. Ne? So dieses Lernen, was dir immer wieder vorkommt. So, ne? Das ist aufbauend. So. Gott verlangt nicht von uns, dass wir sofort komplett sind, das geht nicht. So, aber was er sich wünscht, ist, dass seine Kinder erwachsen werden. Ne? Mit jedem Schritt im Glauben. Und das ist schön. Für mich ein toller Brief. Ich habe es genossen, jetzt hier durchzugehen und werde es auch heute nochmal genießen. Obwohl heute ein paar Sachen drin sind, die wieder so, wo die Christen sich halt uneins sind. Ne? So, wo immer so ein bisschen Spannung, manchmal sogar Krieg ist. Ne? Von daher, lasst uns da einfach mit dem Geist drüber gehen. So, und ja. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Und ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Und hier muss man ein bisschen ins Griechische gucken. Zum ist nicht falsch, was hier steht, aber auch da wird einem klar, so ein ist egal. Dieses Wort leidet, so im Griechischen, es gibt zwei verschiedene Arten oder mehr, weiß ich nicht, aber zwei auf jeden Fall verschiedene Arten von Leiden. Einmal ein psychisches Leiden, ne? Und einmal ein psychisches Leiden. Ne? Gut. Ein emotionales Leiden, ein körperliches Leiden. Ne? Und das erste, beide kommen heute vor. Das erste hier ist das emotionale Leiden, das jetzt gemeint ist. Also wenn jemand traurig ist, Angst hat, diese ganzen Gefühle, die einem so jeden Tag begegnen. Ne? Wenn man verzweifelt ist, hoffnungslos, ne? Wenn man unsicher ist oder verärgert, zornig, wütend, bitter, ne? So in all diese emotionalen Sachen. Und wenn wir leiden, ne? Wenn es schwer ist in unserem Leben, so schwer ist gerade den Weg zu gehen, den Jesus hat, ne? Wenn es gerade dunkel ist oder man durch dieses Tal muss, ne, oder durch diese Wüste im Glauben, so, dann soll man beten. Ne? Und beten bedeutet mit Gott reden, sich selbst vor Gott bringen und ihn machen lassen. Ne? Beten bedeutet für mich auch zu erwarten, dass Gott auch was macht. Also nicht nur hinzukommen und zu hoffen, sondern hinzugehen im Glauben. Ne? Wir haben heute noch gesehen, das Gebet des Glaubens. Ne? So, und wenn wir vor unseren Gott kommen, dann wissen wir durch den Kontext der Bibel, durch all diese Verse, alles, was Jesus gesagt hat und seine Jünger und die Propheten und Gott selber auch, ne, im Alten Testament, so dann wissen wir, dass wir mit Zuversicht da zu diesem Thron kommen dürfen. Ne? So, dass der Vater uns nicht ablehnt, so dass er uns nicht einen Stein gibt, weil wir einen Fisch bitten oder so, ne? Oder eine Schlange oder sonst irgendwas, was uns schadet, sondern wir dürfen und wir müssen im Glauben vor Gott kommen und ihm das hingeben und sagen, ja, danke, dass du das tust. Ne? Sogar mit unserem Bitten und Flehen, sagt Paulus, in Danksagung sollen wir vor Gott kommen. Und das erbaut mich so, weil ich weiß, wenn ich flehen muss, dann ist es echt schwer gerade, ne? Dieses Gebet, so diese Situation oder diese Person oder sonst irgendwas. So, ne? Wenn ich bitte, dann hier in dieser Verzweiflung bitte, dann fehlt mir manchmal auch vielleicht der Blick für den Glauben. Ich habe nur Hoffnung, so, ne? Ich sehe nicht, dass sich was ändert, aber ich komme, ne? Aber das Schöne ist, wir wissen, wer Gott ist. So, und Gott ist immer der Gleiche. Und deswegen dürfen wir hingehen, auch wenn wir es nicht sehen und nicht verstehen, ne, dürfen wir trotzdem schon Danke sagen und wissen, Gott kümmert sich darum. Ne? So, und alles dient uns zum Guten. Und das ist so schön. Ne? Und auch hier erinnert Jakobus die Gemeinde dran, bedauere dich nicht selbst oder verliere nicht die Hoffnung, sondern komm zu Gott. Gib ihnen alles Gott. Das ist nicht Dummheit. Ne? Sondern Dummheit ist es, Hilfe in der Welt zu suchen oder bei Menschen oder bei irgendwas anderem. Ne? Und so ist auch für mich eine schöne Ermahnung. Ich möchte wachsen und das heißt, dass ich wirklich in jeder Kleinigkeit einfach Gott vertraue. Ne? Also wenn du leidest, dann geh zu Gott. Und wenn es dir gut geht, und das ist manchmal doch die Ironie, oder? Wenn es mir schlecht geht und ich leide, so dann bin ich super schnell bei Gott, ne? So, da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Sofort tue ich Buße, ne? Sofort kehre ich um und suche ihn in sein Angesicht. Ne? Und erlebe ihn natürlich auch. Ne? Ich muss sagen, in Zeiten des Leids habe ich Gott weitaus lauter und klarer erlebt als in Zeiten, wo es mir super geht. Ne? Das liegt auch nur daran, dass ich in den Zeiten Gott auch ganz nah sein möchte. Ne? So, und somit auch bin. So. Und das ist auch eine Ermahnung, ne? Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Und wenn man hier ins Griechische geht, so, und dann steht da Saitenzupfen. Ne? Und man kann es dann so sagen, dann soll er Psalmen. Ne? So wie David gezalmt hat. Was sind Psalmen? Psalmen sind Lobgesänge, aber Gebete, gesungene Gebete. Ne? So, und natürlich kann nicht jeder ein Instrument spielen. Ich glaube, das ist hier auch nicht mit gemeint. So, aber wenn es mir gut geht, dann soll ich meine Freude und meine Emotionen, was ja ein Lied, was ja Musik ist, ne, halt laut machen, so ein, ne, ich soll es hörbar machen. So ein, und auch das ist schön, ne, wer alles hat gerade und wo alles gerade so klappt, ne, so eine Zeit hat jeder von uns, so ein, dann will doch Gott da die Ehre für haben. Ne? Und ich merke das, wenn mein Lob kleiner wird, ne, wenn es mir gut geht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich vergessen habe, dass Gott das alles gerade hält und macht. Ne? So, dann kommen auch wieder die anderen Seiten, ne? Damit ich wieder zurückkomme zu meinem Vater. So. Gott fordert Lob und Ehre und Preis. Ne? Und wenn ich durchs Wort gehe und durch mein Leben, dann, und ihr auch, dann wissen wir, dass Gott ist, der uns hält. Dass all das Gute, was wir wirklich haben, auch wenn es nur Frieden ist, in manchen Situationen, nur er ist. Ne? So. Und wenn er das mal nimmt, dann nur, um uns wieder zurückzubringen zu diesem Punkt. Ne? Wir müssen, jemand, der geistlich reif ist, geistlich erwachsen ist, der weiß, was er in Gott ist und was er in Gott hat. Und der hat immer einen Lobpreis. Und selbst wenn ich mit Flehen und Bitten zu Gott komme, solange ich zu ihm komme und ihm das gebe, ist es Lobpreis für ihn. Es ehrt ihn, ne? Weil ich sage, von dir möchte ich Hilfe haben. Du bist meine Stärke, mein Fels, meine Burg. Ne? So, bei dir berge ich mich. Also, der nächste Punkt für geistliche Reife ist, dass man Gott ehrt im Guten und im Schlechten. Oder Schwärmen. Wie auch immer. 14. Also jetzt wird es alles theoretisch so ein bisschen, weil er halt so eine letzte Auflistung noch macht mit verschiedenen Punkten. Ne? Also von daher der nächste Punkt. Vers 14. Ist jemand von euch krank? Also jetzt kommt dieses physische Leiden. Ne? So, dieses körperliche. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, ja, so wird ihm vergeben werden. Heilung. Ein schönes Thema. Ich liebe das Thema. Gott ist ein Gott, der heilt, auch heute noch. Für ihn ist das kein Wunder, sondern er macht es einfach. So ein Und mit diesem Vers hier in Jakobus sind einige Irrlernen auch entstanden, ne? Weil dieser Vers dann sehr oft zitiert wird. Ich habe ihn auch oft gehört in der Verbindung. Und heute beim Studieren so ein bisschen, oder letzte Woche schon, wenn du jedes Wort halt anguckst, ne, wozu steht, dann ergibt es einen ganz anderen Sinn, ne? Von daher, fangen wir mal an. Wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Das ist egal, ob jetzt nur ein Ältester oder Hunderte sind. Die Betonung liegt hier auf der krank ist, der soll sich demütigen und der soll so reif sein, dass er auch Hilfe für sich beansprucht. Er soll die Ältesten rufen. Oft wird gesagt, ja, zu mir kommt keiner, wenn ich im Krankenhaus liege oder wenn ich zu Hause bin. Natürlich ist es auch Zeichen der Liebe, dass man besucht. Aber hier, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ne? Und ich habe es jetzt in meiner ganzen Zeit als Christ noch nicht einmal erlebt. Ich war auch in Leipzig schon Ältester, dass jemand mich gerufen hat, weil er krank war. Meine anderen Bibel, meine privaten, das hier ist meine Predigtvorbereitungsbibel, aber so meine privaten Bibel habe ich immer ein Fläschchen Öl mit drin, ne? Leider konnte ich es noch nie benutzen. Das ist so schade. Ne? Und das ist auch schade, so, weil auch das hier ist eine Herausforderung, weil es bedeutet Glauben. Ne? Die Ältesten müssen glauben, aber auch die Ältesten rufen, um geheilt zu werden, auch die müssen Glauben haben. Ne? Und das ist doch schade, dass wir so viel Segen wegschmeißen und nicht auch die Gabe der Heilung, ne, so anstreben. Und ja, das ist ein riesen Glaubensschritt, gerade mit der Heilung. Ne? Deshalb ist es so wichtig, dass wir glauben, dass Gott heilen will. Ne? Von daher ist es auch für mich eine Herausforderung, weil ich weiß, kenne die Situation, wenn ich, da ist jemand, der ist krank oder so, ne? Und ich möchte am liebsten sofort auf den zurennen und für Heilung beten und dann ist aber dieser Gedanke, ne? Aber was ist, wenn nicht passiert so? Das wäre super peinlich, ne? Dann musst du wieder dazu beten, aber ja, so wie du willst. Ne? Und viele Christen legen das ja aus, dass es nur mit dem richtigen Glauben zur Heilung kommt. Aber das steht hier gar nicht. Also lass uns mal lesen. Er, der Kranke, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben. Und dieses Öl salben, dieses Wort oder diese Wortgruppe, die kommt mehrmals in der Bibel vor. Das wusste ich auch nicht. Ich kann auch kein Griechisch, aber die sich so mit Worten, die das so lieben, Wortausnahme zu knusen, ne? Die wissen das. Und es war interessant, weil genau dieses mit Öl salben hier, das bedeutet eigentlich mit Öl einreiben, ne? Nicht dieses, was dieses mit Öl gesalbt, was bei den Priestern, ne, gemacht wurde, sondern ist ein anderes Wort hier, obwohl es auch schön ist, ne? Und dieses hier mit Öl einreiben kommt einmal bei Lukas 10 vor. Diese barmherzige Samariter, ich will es jetzt nicht vorlesen, weil wir kennen die Geschichte eh. Aber da ist auch, er nimmt den Mann, ne, und der hat Wunden von den Schlägen und er nimmt ihn auf seinen Esel oder sonst wo und bringt ihn da in dieses Landhaus oder Gutshaus. Ne, und er steht da, wäscht seine Wunden und dann salbt er ihn mit Öl, also reibt ihn mit Öl ein. Ne, und damals war das Medizin. Ne, die Leute, die vom Krieg kamen oder Verletzungen hatten, die armen Leute, die hatten nicht viel. Und diese Wunden wurden dann mit Öl eingerieben, weil das anscheinend desinfiziert oder was auch immer, da Heilung beschleunigt, keine Ahnung. Ne? Genauso wie Jesus Spucke und Sand genommen hat, ne? Um das in die Augen zu klatschen. Auch Speichel war damals so Medizin der Armen. Ne? Speichel wurde für fast alles verwendet und auch andere diverse Sachen, die aus Körperöffnungen kommen. Was auch stimmt, ne? Urin zum Beispiel ist schon lange klar, dass es desinfiziert. Ne? Von daher trinkt man ja auch Morgenurin, wenn man Halsschmerzen hat. Ich bin froh, dass die Medizin sich entwickelt hat. Oh ja, viele machen das noch, viele ältere Leute. Ne? Die haben das so gelernt. Gut. Also sie sollen hier kommen und okay. Also Samariter, ne? Er salbt, um zu reinigen. Dann beim nächsten Mal sehen wir das Wort, dieses Einreiben, mit Öl einreiben bei Maria und Martha am Grab. die dann kommen und den Leichnam Jesu einreiben. Ne? Mit Ölsalben steht da, aber das bedeutet den ganzen Körper einreiben. Das war zur Einbalsamierung. Ne? So. Und das nächste Mal, dass man das sieht, ist, oder davor war das die Frau, die Jesus da mit den Haaren einreibt, steht da, mit Öl einreibt, ne? So, weil sie ihn salben will. Ne? So. Und es ist schon interessant, wenn man es aus diesem Aspekt hier guckt, weil ich habe mich immer gefragt, warum Öl eigentlich? Ich hatte es immer dabei, ne? Und ich habe mir das immer dann vorgestellt, na, wenn mich jemand ruft, dann nehme ich halt ein bisschen Öl aus meiner Flasche und mache es auf die Stirn. Ne? So. Aber aus der Sicht hier ist es schon interessant. Ne? So, weil es heißt, sie sollen beten für die Heilung, ne? Aber auch den medizinischen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ne? Das bedeutet für mich, dass sie nicht nur im Glauben heilen, sondern dass sie auch verpflichtet sind, sich zu investieren, ne? So, dort zu sein und dort zu bleiben, so Zeit und Kraft zu investieren. Ne? Es kostet was, so, sich selbst, ne? Zu lieben. So, das heißt, wenn jemand krank ist, nicht nur hinzugehen, so einen kurzen Quickie und dann geht man wieder, sondern dass man hingeht und dort bleibt und immer wieder hingeht. Dass man im Gebet auch bleibt. Ne? Dass man für die Nöte sorgt in der Zeit, wo derjenige vielleicht nicht arbeiten kann oder sonst was kochen kann oder so. Ne? Und das ist schon schön, aus der Perspektive zu sehen, so dass die Ältesten nicht nur ihre Pflicht, ihre geistliche Pflicht tun sollen, sondern halt auch ihre Pflicht als Bruder und Schwester, ne? Als Hirte. So. Aber von daher ist es auch wieder eine Herausforderung, ne? Wie reagiere ich, wenn jemand krank ist? Ne? So, wie wichtig ist mir das, wenn jemand krank ist? Und heute in Zeiten vom Telefon und E-Mail oder sonst irgendwas ist es leicht, einfach was zu schreiben. Ne? So, ist aber wirklich dorthin zu gehen und in der Zeit, wo ich jetzt hier 10 Tage krank war, ich mir schon gewünscht, so mal jemanden zu haben, ne? So zum Reden oder so. Weil wenn du da alleine liegst so, und es dir wirklich dreckig geht, so, du manchmal in Zweifeln kommst, warum bin ich krank? Ist es wirklich Sünde? Oder ist es, weil du mir was sagen willst? Ne? So, dann ist es schön, da, wenn ein Bruder kommt und einfach was Erbauendes sagt, ne? Mit dir betet, so, mit dir redet, so, einfach ein bisschen Gemeinschaft hast. Ne? Ja, von daher ist auch das eine Herausforderung für uns, uns zu lieben, indem wir uns opfern für den anderen, ne? Wenn die Not da ist. So. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Dieses Gebet des Glaubens wird oft missverstanden und falsch ausgelegt. Hat man auch schon hier öfters so jemand, der sagt, ja, wenn du nicht geheilt wirst, dann liegt es an deinem Glauben, dann musst du an deinem Glauben arbeiten und ich bete jetzt für mehr Glauben, so dass ich größere Sachen tun kann. Ne? Mein Glaube ist zu klein, ich glaube nicht genug, ich glaube nicht gut genug. So, ne? Es ist der Glaube. Und wenn mein Glaube stark genug ist, dann ist es der Glaube von dem anderen. Ne? So, aber das ist Quatsch, das ist total unbiblisch. So, wenn man im Kontext der Bibel bleibt, macht das überhaupt keinen Sinn. Es widerspricht sich mit anderen Versen. Und dann ist so eine Lehre in meinen Augen falsch. Ne? Weil es darf sich nichts widersprechen. Jedes einzelne Wort ist für mich Gottes Gebot. Ne? Und wenn Gott da was sagt, dann ist es genauso gültig wie das andere, was er sagt. Also muss es ein Gleichgewicht geben, damit eine Lehre stimmt und gesund ist. Das ist interessant, weil hier ist nicht das Gebet des Kranken gemeint, sondern das Gebet der Ältesten. Ist auch gut, oder? Nicht der Kranke, der liegt, braucht das Gebet des Glaubens, sondern die Ältesten müssen vertrauen, dass Gott da heilt und was tun möchte. Also ist auch da wichtig und wir kennen ja die Situation, jeder, ob er nur Ältester ist in der Gemeinde oder nicht, aber jeder von uns kommt mal in die Situation, wo wir, wie in 1. Korinther steht, so die Gabe der Heilung kriegen. Ne? So, wo wir, ob wir nur Älteste sind oder nicht, das Gebet der Heilung sprechen dürfen. Ne? Durfte ich schon ein paar Mal machen und das ist Der Hammer, ich finde es so toll. Ne? Da ist jemand, der krank ist und dann betest du und der ist gesund. Ne? Und Gott kriegt die Ehre. Ist wunderbar. So, aber auch im 1. Korinther, also ja, im 1. Korinther, ich will es mal kurz, damit ich jetzt nicht durcheinander komme beim Erzählen, 12 steht das. Da zählt Paulus so die ganzen Geistesgaben auf, die der Geist uns gibt, als Gemeinde, als Leib, füreinander. Ne? Und da ist unter anderem in Vers 9 einen anderen Glauben in demselben Geist, einen anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Ne? Und dann geht es so weiter, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einen anderen Geister zu unterscheiden, einen anderen verschiedene Arten der Sprache, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und dann kommt halt auch der Schlüsselvers. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. So. Und das ist schön, weil es liegt nicht an meinem Glauben, sondern an dem Willen Gottes, ob ich jemanden heile, ob ich Weissagungen habe, ob ich in anderen Sprachen reden kann. Also es ist fatal, und das muss ich so sagen, weil ich die Auswirkungen oft genug gesehen habe, fatal, die Kraft in mir zu suchen. Das ist totaler sinnloser Quatsch. Ne? Ich soll mich ausstrecken nach den Geistesgaben. Das bedeutet, ich strecke mich aus nach Gottes Willen. Und das heißt, ich strecke mich aus danach, dass Gott mich benutzt, auch in diesen Wegen. Und ich will das ja, ne? Jeder von uns. Auch das ist geistliche Reife. Jemand, der frisch bekehrt ist, hat Angst vielleicht davor. Manche, die schon Jahrzehnte mit Gott gehen, haben auch Angst davor vor diesen Geistesgaben. Ne? Aber nicht der, der gereift ist. So, der weiß, dass der Heilige Geist dass man von denen genauso wenig Angst haben muss wie vor Jesus selbst. Ne? Weil gleich Person ist so. Also, das Ausstrecken nach den Geistesgaben ist wichtig, aber auch die Demut zu akzeptieren, dass Gott derjenige ist, der das gibt und der das nimmt. Und dass er entscheidet, welches Maß, welche Masse an Kraft wir bekommen. Für welchen Dienst auch immer, zu welchem Zeitpunkt. Ne? So. Und so möchte ich jetzt nicht diesen Glauben, diese Heilung wegsprechen, weil die ist wichtig und die muss da sein. Ne? Und ich will in dem Bereich auch weiter wachsen, weil in dem Bereich merke ich so, habe ich auch so ein bisschen Berührungsängste manchmal. Ne? So. Aber das will ich überwinden. Ne? Ich will da drin wachsen und für mich soll das was Normales sein. Ne? So. Also, aber trotzdem gibt die Bibel auch ein Gegengewicht. Ne? Ich kenne einen Prediger und der ist ziemlich berühmt. Und viele Christen folgen dem, weil er in Deutschland jetzt in den Bücherläden noch ziemlich gut verteilt ist. Ne? Und er lehrt halt, Gott möchte nicht, dass einer nicht krank ist. Gott möchte nicht, dass seine Kinder krank sind. Ne? Das stimmt. Aber Gott möchte jeden heilen. Also ein Christ, der krank ist, da ist Sünde drin. Ne? So, das sind. Nur weil es jetzt Thema ist, möchte ich nur das Gegengewicht der Bibel wieder geben. Ne? Und in der Bibel finden wir zur Heilung auch das Gegenteilige, dass Gott krank lässt. Und das darf halt nicht außer Acht gelassen werden. Ne? So, diese Prediger machen das und stützen sich auf einen Vers oder mehrere, die um Heilung gehen, aber vergessen das Gegengewicht. Ne? Aber das ist so wichtig, weil wir wollen ja gesund wachsen. Und da habe ich mal rausgesucht, Stellen, wo drin steht, dass Krankheit nicht sofort bei Männern Gottes weggenommen wurde. Ne? So, ich rede hier, habe dieses Stellenrost zu von Männern Gottes, also man weiß, Gott spricht die gerecht. Ne? So, und das einmal habe ich gefunden in Philipper 2, Vers 26 und 27. Kennt ihr bestimmt. Ich muss den nur lesen, weil den kann ich nicht aus dem Kopf. Epaphroditus. Ne? Das Paulus und er ermutigt die Philipper. Ne? Und dann fängt er an, von diesem Bruder zu erzählen, von dem wir nie wieder was hören. Ne? Und er sagt, ja, auch Ephroditus, nee, ach, Epaphro, ne? Wollte gerne auch zu euch kommen, aber er war verhindert, weil er war todkrank. Ne? Und wenn Paulus der scheint ihn dann zu kennen, gut, ne? Und Paulus hat bestimmt für ihn gebetet, um Heilung. Ne? Und es war anscheinend keine Sünde. Aber er sagt dann, Gott hat ihn wieder gesund gemacht. Ne? Das ist Gnade. Und die andere Stelle, Jesus selbst. Die Geschichte mit dem Blinden, ne, wo ist ein blinder Mann, Jesus geht hin und Jesus betet für ihn. Ne? Es kann sein, dass das auch die Stelle ist mit der Spucke, weiß ich nicht. Aber Jesus geht zu dem Blinden und der Blinde wird er sehend. Ne? Aber er sagt, ja, ich sehe so verschwommen, ich sehe die Menschen wie Bäume umherlaufen. Und dann betet Jesus nochmal und auf einmal kann er klar sehen und lobt Gott. Ne? Also eine Stelle, wo Jesus zweimal für Heilung betet. Ist interessant, oder? Also brauche ich ja nicht traurig sein, wenn ich für Heilung bete und nicht sofort ist Heilung da. Ja? Weil Gott hat manchmal einen Willen, den ich einfach nicht verstehen kann, ne? Aber der gut ist im Endeffekt. Also von daher heißt es dranbleiben. Ne? Dann Timotheus, ne? Mit seinem Magenproblem. Ne? Paulus hat gesagt, Timotheus ist ein Sohn nach meinem Herzen. Manchmal hört sich so an, als ob er der einzige Christ dort war, mit dem Paulus wirklich 100% okay war. So. Ne? Er hat ihm eine ganze Gemeinde anvertraut. Ne? So hat er ihm vertraut. Obwohl er so jung war. Also hat Paulus bestimmt auch gebetet für Heilung. Ne? Und Timotheus hat bestimmt auch für Heilung gebetet. Ne? Aber Gott will nicht heilen. Und Paulus sagt zu ihm, trink ein bisschen Wein mit Wasser. Ne, vermischt, und trink Wasser mit ein bisschen Wein vermischt, wegen deinem Magenproblem. Ne. Also auch da, Mann Gottes, der in Gottes Willen steht und in seinem Dienst, ne, und trotzdem in Krankheit lebt, ne, wie lange auch immer. Aber in dem Moment auf jeden Fall. Dann haben wir Hiob, ganz klar, der kommt immer. Ne, auch Paulus, ne, wo man sagt, er hat Augenprobleme. So, der hatte irgendwelche, vielleicht von Jesus, als er ihn erschienen ist zum ersten Mal. Ne, obwohl ich mir in dem Punkt nicht sicher bin, weil ich kann es nirgendwo lesen. Diese Stachel im Fleisch kann alles sein für mich. Ne, von daher lass man drüber weg. Aber jedenfalls, ich habe schon gezeigt, es gibt aber auch einen Gegenpart. Ne, und gesund ist es, wenn man die Bibel komplett nimmt. Nichts weglässt, nichts hinzufügt. Ne? Und so kommt für mich schon wieder so ein Gleichgewicht bei der Heilung. Ne? Auf der einen Seite liest du hier in Jakobus, ja, da ist Heilung, wenn du glaubst, dann wird geheilt. Auf der anderen Seite siehst du aber auch, dass auch mal passieren kann, dass nicht die Heilung kommt. Ne? Von daher muss man mit Respekt herangehen, aber im Glauben. Ne? Und eine andere Sache, eigentlich steht es auch im Vers 14 am Ende da, dass es nicht an uns liegt, sondern an unserer Kraft, ne? Dieses Gebet des Glaubens, Gebet des Glaubens nicht so gemeint ist, dass ich einen bestimmten Glauben mir anerarbeiten kann, der alles bewirkt. Ne? Weil steht ja hier, und dann sind wir mit dem Thema schon mal durch, steht ja hier zuerst mal mit Öl salben. Ne? In der Bibel mit Öl steht immer für den Heiligen Geist, und das wissen wir. Wird uns auch im Neuen Testament übersetzt, ne, und offenbart, so dass es der Heilige Geist ist. Ne. Also da ist nicht die Kraft in mir, sondern die Kraft im Heiligen Geist. Das ist sein Wirken. Auch wenn das hier nicht mit Heiligen Geist übersetzt werden, brauchen wir gar nicht. Ne. Weil Gott muss das wirken. Es ist seine Kraft, die Geistesgabe der Heilung auch bringt. Ne? Also es liegt nicht an mir, sondern er muss tun. Das nächste, was wir haben, ist im Namen Jesu. Und im Namen Jesu oder unseres Herrn bedeutet in seinem Willen. Wenn ich in seinem Namen bete, dann ist es nicht eine Schwurformel oder nicht so, ne? Sondern ich bete und dann sage ich im Namen Jesus Christus. Ne? Das bringt nichts. Ne? Wenn man es nur so nimmt, als ist so aufgetragen und so mache ich es und nur so kann es funktionieren. Ne? Das ist genauso wie wenn ich bete, manchmal sage ich nicht Amen. Und ich weiß, mein Gebet ist trotzdem genauso erhört, auch ohne dieses Amen am Ende. Weil mein Herz schreit, so ist es und so meine ich es. Ne? Das sind alles nur Floskeln, die gut sind, aber die nicht unbedingt der Auslöser sind, damit es auch funktioniert und erhört wird. Ne? Also im Namen Jesu ist nichts, wo die Dämonen das hören, das ist Hollywood. Ne? Viele Christen haben das oft geschnappt, aber das ist echt nur Hollywood. Im Namen Jesu Christi und die Dämonen sind weg. Ne? Das ist wirklich Quatsch. Ne? Im Namen Jesu bedeutet, in deinem Willen, Herr, zu deiner Ehre, aus dir heraus. Nicht aus meinem Wunsch her, nicht aus meiner Kraft, nicht aus meinem Willen, sondern du bist der, der hier vorne steht und deswegen bete ich das Gebet. So, weil du das willst. So wie die Jünger, die werden ausgesandt zum Evangelisieren, ne, und Dämonen austreiben und zu heilen. Und da kommen die Jünger wieder, ne, und da ist ein Mann, den sie nicht heilen konnten, ne, so vom Dämon befreien konnten. Ne, und Jesus ihnen sagt, ja, dieser Dämon kann nur mit Fasten und Beten ausgetrieben werden. Ne, so, was für mich bedeutet, dass man diese Person hat noch einen Weg und ich muss dranbleiben. Ne? So, ich muss fasten, das heißt, hey, grüß dich, setz dich hin. Ich muss fasten, das bedeutet, ich muss mein Leben für die gewisse Zeit zurückstecken, ne, und meinem Willen und meine Wünsche darauf verzichten. Und in dem Moment, wo ich faste, stelle ich mich zurück und stelle Gott voran und sage dein Wille. So, das und auch beten. Ne, das bedeutet, ich bringe diese Person für die ganze Zeit zu Gott, immer wieder. Ne, so. Und nur so kann dieser Mensch erreicht werden und erlöst sein. So. Von daher, bei manchen Menschen wirkt Gott sofort, die sind vorbereitet und bumm, zu seiner Ehre und die kommen zum Glauben. Ne? So, und preisen Gott dafür. So, und bei manchen Menschen muss man weiter dranbleiben und nicht aufhören. Ne? Und manchmal ist es ermüdend, oder? Ich kenne Menschen, für die bete ich schon so lange und nichts passiert. So. Ne? Und dann kenne ich Menschen, für die habe ich so lange gebetet und auf einmal sind sie da und haben Fragen. Ne? So. Und dann manchmal bete ich für jemanden und sofort kommt Fragen und ne, so, ich keine Ahnung. Bei manchen Menschen ist es einfach, weil andere schon gesät haben und ich darf ernten. Ne, so, ich schneide ab und bin satt. So, und bei anderen, da bin ich der, der pflügen muss und säen muss und begießen muss und warten muss. Und jemand anderes kommt dann und erntet. Weil im Endeffekt ist alles zur Ehre Gottes und im Endeffekt ist alles eins. Also, dranbleiben. Also wir haben mit Ölsalben die Kraft des Geistes, wir haben im Namen Jesu, im Jesu Willen, ne, wenn er will, passiert's, wenn nicht, dann nicht. Und jetzt haben wir noch das Gebet des Glaubens. Ne? Und für mich bedeutet das das Gebet des Glaubens. Ne? Was ist das? So, das ist für mich, dass ich diese Person vor Gott bringe, vor seinen Thron, und dann vertraue, glaube, dass er diese Person auch hilft. Also im Endeffekt hat es ohne nichts mit mir zu tun, weil ich bringe ja die Person zu Gott. Und vertraue darauf, dass er macht. Ne? Also auch da ist es Gottes Ehre. Ne? Und dann haben wir zum Schluss noch, und der Herr wird ihn aufrichten, Vers 15. Ne? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Also, auch da, Gott tut's. Ne? So, nicht mein Dienst hat's getan und auch nicht meine Anstrengung oder meine Geistlichkeit, sondern im Endeffekt der Herr macht's. Der Herr richtet ihn auf, ne? Macht ihn gesund. Und jetzt kann's sein, dass manchmal man noch krank ist, weil man in Sünde lebt. Entfernt von Gott, ne? Von seinem Schöpfer. So, man sein eigenes Ding dreht und einfach merkt, ich werd müde, ich werd kaputt, ich höre Gott immer weniger. Ne? So, und das ist natürlich, ein natürlicher Lauf. Gott hat gesagt, am Ende der Sünde gebiert der Tod. Ne? So, das heißt, wenn ich selber mich als Neubekehrter entscheide, so zu leben, wie die Welt lebt, ohne Gott, gottlos, ne, dann ist doch klar, dass ich dann krank werde. Ne? So, und manchmal werde ich krank und ich merke, dass Gott mich überführt und mir zeigt so, ja gucke, es ist, weil du immer noch da verkrampft festhältst, obwohl ich dir schon so oft gesagt habe, lass endlich los. Ne? Oder fang wenigstens an, dran zu arbeiten, es abzugeben, Stück für Stück. Ne? So, wo ich es verdränge und einfach drinnen bleibe. So, und in solchen Fällen weiß man das auch. Ne? Also wenn ich als Ältester zu jemandem gehe und für Heilung bitte, dann brauche ich den nicht richten. Normalerweise, das ist bestimmt wahrscheinlich wegen Krankheit, so, wegen Sünde. So, ne? Sondern in dem Moment weiß derjenige, so, dass es wegen Sünde ist. So wie Paulus das sagt zu einer Gemeinde, die das Abendmahl, die da haben nicht mehr Jesus gefeiert, ne, sondern die haben gesoffen und Party gemacht, ne, um sich zu feiern. So. Und etliche sind krank geworden oder sogar gestorben, ne, entschlafen, weil Gott sie wahrscheinlich schützen wollte, dass sie nicht ganz abfallen. Dann nehme ich sie lieber jetzt zu dir, zu mir. Ne? Das sind, und auch da, manchmal ist man wirklich krank, damit man beschützt ist. Ne? Ich weiß noch manchmal, und das ist jetzt nicht direkt Sünde, aber habe ich so viel gearbeitet und gemacht und geschafft, auch im Namen Gottes halt, ne? Alles geistlich natürlich, aber dass ich überhaupt keine Zeit mehr genommen habe, einfach mal in Ruhe vor Gott zu kommen und still zu sein, ne? Zu horchen, was er zu sagen hat. Mal wieder tiefer zu gehen mit ihm und die Beziehung so aufzufrischen. Ne? Also habe ich mehr aus eigener Kraft einfach gerödelt. Ne? Und dann merkst du, wie du müde wirst und schwach. Ne? Und dann war es ein Segen für mich, dass Gott hat mir manchmal dann eine Krankheit geschickt und es war immer der perfekte Zeitpunkt irgendwie. Dann lag ich da, konnte nichts machen und ich hatte einfach nur Zeit mit Jesus. Total der Segen. Ne? Bin total aufgefrischt nach dieser Woche wieder raus. Ne? Hab Lobpreislieder geschrieben, hab Bibel gelesen, hab einfach mal geschlafen, ne? Hab Gott gepriesen und gedankt. Weißt du, manchmal braucht man eine Auszeit. Von daher auch da, dass man gesündigt hat, ist gar nicht so schlimm. Nur schlimm ist es, wenn man nicht davon loskommt. Also kommt jetzt ein neuer Punkt noch. Vers 16, also bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Und das ist so peinlich und demütigend und das geht so an den eigenen Stolz. Ne? So wenn man, das ist so ein Kampf manchmal, wenn man öffentlich zugibt, ich hänge da drin fest und das, da komme ich nicht los. Ne? Da übertrete ich den Weg Jesu oder da übertrete ich Gottes Willen. Ja. Aber was für ein Segen, wenn man da mutig vorangeht, ne? Was für ein Segen, wenn man bekennt. Zum Beispiel war hier einmal, der liegt im Krankenbett und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben. Aber vergeben wird ja nur dann, wenn wir vor Gott kommen und bekennen und dann sagen, und ich will das jetzt auch nicht mehr machen. So, ne? Ich möchte jetzt richtig gehen. Und wenn man den Punkt ist, wo man sagt, ich weiß auch nicht, wie ich umdrehen kann, weil irgendwie beherrscht mich das, ne? Und ich krieg's nicht hin, das zu beherrschen. Dann ist Umkehr, dass man zu Gott kommt, bekennt und dann um seine Kraft und Weisheit bittet, ne? Um seine Führung. Und er verändert uns. Ne? Aber diese Umkehr, diese Buße ist notwendig. Und genauso auch in der Gemeinde. Und ich glaube, ihr kennt mehr Sünden von mir als ich von euch. Also ihr kennt meine Schwachheit durch meine Predigten. Und von euch weiß ich nur oberflächlich, was ich hier mitbekomme, ne? Oder was ihr immer sagt. Ne? Aber es ist befreiend, weil du kommst zum Runter und weißt genau, ja, die wissen eh alle, wie du bist und wer du bist. Entweder kommen sie dann damit klar oder richten und halt nicht. Ne? Das liegt ja nicht mehr an mir. Man braucht sich nicht mehr verstellen, sondern man kann echt sein. Und es ist befreiend, wenn ein Mensch echt sein darf. Deswegen ist es auch so angenehm, zu Hause zu sein, ne? In der Familie. So draußen von Christen oder von Nichtchristen, da versucht man sich anzupassen, ne? Zu gefallen. Das ist einfach so. Das muss auch so sein wahrscheinlich. Ne? Man muss sich ja nicht von seiner schlechtesten Seite zeigen. Aber wenn du dann nach Hause kommst, ist es doch erleichternd, oder? Du ziehst deine Jacke aus, hängst an den Haken und damit auch diese Person. Ne? Und du kannst einfach echt sein. Ne? Du weißt genau, ja, meine Frau weiß, wer du bist und wie du bist. Ne? Du musst dann nicht mehr drum herumreden oder versuchen, ins Müll zu sagen, wenn irgendwas ein bisschen kritisch sein könnte oder so, sondern du sagst es einfach frei raus und es ist einfach entspannt. Ne? Und auch da sollte man natürlich nicht versuchen, sein Schlechtes zu zeigen. Aber es ist so schön, wenn man echt sein kann. Ne? Und da wir verändert werden, werden wir da zu Hause natürlich auch nett sein. Ne? Um Gottes Liebe leben und seinen Weg gehen. Ne? Aber halt so, wie wir auch wirklich sind. Ne? Auch mit den Sachen, die uns beherrschen. Meine Frau kennt all die Sachen. Ne? Brauche ich mich nicht verstecken oder mich verschämen, sondern ich weiß, wo ihre Schwächen sind und sie weiß, wo meine Schwächen sind. Und wir gehen dann miteinander um und wir können erleben mit den Jahren, wie wir stärker werden in den Bereichen, ne? Wie Gott verändert. Und so soll es in der Gemeinde sein, Familie. Ne? Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Das Schlimmste, was mir widerfahren ist, unter anderem, ist, dass ich jemandem mal Sünde offenbart habe, aus der ich wollte. Ne? Ich habe gebetet zu Gott und ich wollte das einfach nicht mehr haben in meinem Leben. So, ne? Und ich habe mich dann offenbart, so weil ich einfach nicht losgekriegt habe. So, ne? Aber wenn du es schon offenbarst, so, ne, dann ist es ja schon Buße tun, weil sonst würdest du es ja nicht offenbaren. Ne? Und für Bitte beten. Ne? So, dass jemand dich unterstützt da und mit dir betet. So, ich meine, was will man mehr? Das heißt doch schon, dass ich auf Gott gucke und da weg will. So, ne? Aber es nicht allein schaffe. So, und wenn derjenige dich dann richtet, ne, so gar nicht erkennt, dass du gerade Buße tust, so, sondern dich richtet und dann noch unterdrückt, ne, mit der Wahrheit und Gottes Wort, obwohl dir das ja alles bewusst ist, das ist schrecklich. Ne. So, dann verschweigt man es irgendwann. Ne, so. Wir sind alle Sünder, wir sind alle schwach. Wir haben alle Sachen, die uns beherrschen. Und ja, es gibt Zeiten im Leben, wo wir die Sachen dann kontrollieren, weil Gott uns Gnade gibt. Aber so, ich kenne das, die Zeiten kommen auch wieder, wo man sich wieder kontrollieren lässt. Einfach weil man sich fürs Fleisch entscheidet. Nur einen kurzen Moment vielleicht, ne? Ach, jetzt ist ja auch egal, so, ne? Und danach, so, und dann fängst du wieder an, ne? Niemand sollte meinen zu stehen, ne? Von daher ist es doch schön, wir können als Familie zusammenkommen, hier, als Gottesfamilie, und wir können füreinander beten. Weil wir uns ja verstehen, so wie Jesus uns versteht. Er hat gesagt, ich wurde in allem versucht, aber ohne Sünde. Aber ich bin ein Hohepriester, der euch versteht. Und so können wir uns ja auch verstehen. Ne? Wir wurden alle schon versucht mit dem Gleichen. So. Von daher wissen wir genau, wie der andere sich gerade fühlt. Jeder von uns war schon mal irgendwo gefangen in irgendeinem Bereich. Und der Heilige Geist holt das immer wieder raus. Ne? Und man kriegt immer mehr diese Größe und dieses Gewicht mit eigentlich von dieser Sünde. Was eigentlich an Segen wegnimmt, ne? So wie es einen wirklich gefangen nimmt. Und man kriegt immer größer den Willen, das abzugeben und wegzuschmeißen. Ne? Geistliche Reife, Performen ist schön. Ne? Auch von daher, das sollen wir nicht alleine machen. Ne? Weil alleine schaffen wir es nicht. Wir haben einander bekommen als Gemeinschaft. Und manchmal nur ein, zwei Jahre zusammen und dann sind wir in einer anderen Herde. Ne? Aber wir sind trotzdem alle eine Herde, ne? So, haben alle einen, den gleichen Haupt. Von daher ist es so wichtig, dass wir ja auch das Füreinander suchen. Ne? Geistlich reifer Mensch weiß, dass er es nicht alleine hinkriegt, sondern Gott braucht. Und glaubt ihm und vertraut ihm. Aber er weiß auch, dass aus irgendeinem Grund Gott auch die Gemeinde gegeben hat. Und dass er auch ohne die Gemeinde nicht kann. Ne? Sondern wir alle irgendwie aus irgendeinem Grund voneinander abhängig sind. So wie wir es im Korinther schon gelesen haben, selbst im Dienst. Jeder in der Gemeinschaft dort hat eine Geistesgabe. In einem besonderen Maß. Sogar eine Gabe des Glaubens. Der eine glaubt mehr als der andere. Woran liegt das? Nicht ans Herz, sondern weil Gott das so gibt. Weil er braucht das für den Dienst. Der andere braucht eine andere Gabe für seinen Dienst. Von daher sind wir abhängig voneinander. Und deswegen warnt uns die Bibel auch immer davor, nicht zu streiten, uns nicht trennen zu lassen, nicht zuzulassen, dass wir irgendwie gegeneinander rammeln, so, sondern wir sollen beharrlich darauf achten, dass der Satan umhergeht und sucht, wen er zerreißt. So, dass Satan in die Gemeinde zuerst kommt und spaltet. Ja. Also lasst nicht zu, dass wir gegeneinander sind, sondern ja, darauf bedacht, dass wir füreinander sind. Das ist so wichtig. Damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich liebe das. Und ja, das Gebet, es geht hier nur ums Gebet. Ob nur füreinander oder allein. Ob nur für jemanden, den man nicht kennt, oder für jemanden, oder für sich selbst. Das Gebet. Mit dem Gebet muss alles anfangen. Das Gebet ist das Erste, was ein Mensch tut, wenn er zu seinem Schöpfer zurückkommt. Er kommt zu seinem Schöpfer und redet mit ihm und sagt, und jetzt bist du dran. Und genauso ist es wichtig, dass wir nie schweigen, geistlich. Manchmal ist es weise, mit dem Mund vielleicht äußerlich zu schweigen, so ein Trüger zu werden, so ein, aber innerlich dürfen wir nie aufhören mit Reden. Ne? So, es darf nie passieren, dass wir uns trennen von unserem Herrn, sondern dranbleiben. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich will es nur noch zu Ende machen, weil ich will dann Jakobus, ne, im neuen Jahr will ich was Neues anfangen. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, also er war ein Mensch. Schwach und menschlich. Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also noch so ein großes Thema: Wunder. Übernatürliche Kräfte und Mächte und was weiß ich. Und auch die Wunder sind was Wunderbares. Und ich liebe Wunder, weil sie so wunderbar sind. Ne? Und ich will mehr und mehr Wunder sehen. Ich möchte, ich weiß, ich habe einen großen Gott. Ne? Und ich möchte, dass er Dinge bewegt, die unmöglich sind, wo Menschen nur dastehen und staunen. Und, ne? Aber ich weiß, da ist halt wieder diese Gegenseite. Ne? Wunder außerhalb von Gottes Willen sind unnütz. Ne? Wenn Gott will, dass ich ein Wunder tue, dann bin ich, habe ich die Kraft und die Weisheit und den Blick dafür und bin vorbereitet und weiß, jetzt tue ich ein Wunder. Und dann bete ich auch dementsprechend und dann passiert es auch dementsprechend. Wenn es aber nicht Gottes Wille ist, manche Christen glauben, dass wir uns bekehren, von neuem geboren werden und mit allem ausgestattet sind, womit Jesus auch ausgestattet war, was stimmt. Ne? Aber ab jetzt sind wir so eine Wundermaschine. Ne? Wir reiben an Gott und passiert so. Ne? Wir können alle beeindrucken und so, aber allein in der Geschichte oder in der Zukunft, in der Offenbarung, als wir da durch sind, ist mir so aufgefallen, Gott offenbart sich so groß, mit so vielen Wundern durch seine Kinder, aber auch selber redet er so, dass alle Menschen auf der ganzen Welt ihn hören und mit ihm reden, obwohl sie ihn ablehnen. Ne? Und nichts passiert so. Ne? Sondern sie sagen, nee, wir verstecken uns und soll doch der Berg über uns und geh und was weiß ich. Ne? Also da passieren Wunder und große Kräfte und trotzdem bleiben sie hart. Ne? Jesus hat so viele Wunder getan, so viele Heilungen, so viele Dämonen ausgetrieben, so viel Zeugnis. Auch von Bekannten, die das einfach nur miterlebt haben, die Person vorher kannten. Ne? So, und gucke, was passiert. Kreuzige ihn, weg mit ihm. Ne? Wir wollen ihn nicht. So, weißt du, Wunder das ist nicht der Schlüssel dazu, dass auch große Erweckung passiert. Ne? So, das ist ein falscher Glaube. So, die Bibel allein gibt Zeugnis, dass es nicht so ist. So, letztens habe ich Hebräer 11, Vers 35 nochmal gelesen. Da sind wir erst gegangen. Ne? Und da ist so eine Liste drin, dass die, die in Gottes Willen standen, auch nicht nur Wunder gesehen haben und Heilungen, sondern auch leiden mussten, verfolgt wurden, verzichten mussten, ne? Getötet wurden oder enthauptet oder sonst was. Ne? Kennt ihr die Liste? Zuerst kommen die ganzen Sachen, die so toll sind, die Arche Noah gebaut, Sintflut gerettet, so und so weiter, ne? Und Mose durchs Land und durchs Wasser und zum Schluss kommt nochmal eine große Liste, was alles von der Welt aus dann schiefgegangen wäre, ne? So in Anführungsstrichen. Aber die sind Glaubenshelden. Ne? Also obwohl sie im Glauben waren und im Willen Gottes, haben sie in dem Moment nichts gesehen. Ne? So von den Wundern oder so. Und trotzdem war es Gottes Wille und wichtig. Ne? Also von daher ist wichtig zu beten und zu glauben, dass Gott das Gebet erhört. Aber genauso wichtig im Gegensatz dazu, dass die Waage wieder gleich bleibt und wir nicht irgendwie abdriften von der Wahrheit, ist es zu akzeptieren und demütig daran zu gehen, zu sagen, ja, aber wenn Gott will. Ne? Weil vielleicht ist sein Wille gerade das Leid, um Heilung zu bringen zu können. Ne? So, vielleicht ist es gerade Winter. Ne? So, und man muss halt dann warten auf den Frühling. Ne? Im Endeffekt kommt auf jeden Fall für uns alle der Sommer. Also können wir uns freuen. Also, der Schwerpunkt liegt bei Gott. Und jetzt bringe ich zu Ende, Vers 19. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Noch ein neuer Punkt, der passieren kann. Und der passiert uns alle mal, dass wir von der Wahrheit abirren. Manchmal nur in so Kleinigkeiten, ne, wo der Geist kommt, ist mir schon mehrmals passiert, dass der Geist kommt und mich durch einen Bruder oder durch sein Wort oder was weiß ich, so, und ich merke so, oh, stimmt ja gar nicht. Ne? So, wo ich dann merke, oh, nee, ist gar nicht so. Ne? Es ist schon zweimal passiert, dass ich in der Predigt danach dann mich entschuldigen musste, in einer anderen Predigt, weil es nicht gestimmt hat. Ne? So, und ja, wir sind ja alle fehlbar. Ne? So, wer das ganze Wort fehlerfrei predigen kann und versteht, ne, der ist fähig, den ganzen Leib auf der ganzen Welt zu bändigen. Ne? Das sind wir nicht. Jesus ist das Haupt. Ne? So, also ist auch das ein wichtiger Punkt, klar zu sein, dass man immer wieder dazulernt. Ne? So, dass man sich selber immer und immer wieder prüfen muss. So wie Beröa, ne? Wie Inge immer sagt, so, immer zu prüfen an Gottes Wort. Ne? So, zu kontrollieren, stimmt das, was ich da lese oder gehört habe? So, oder widerspricht sich das irgendwo? Ne? So, also, und wir alle können uns da gar nicht richten, so, weil wir alle sind fehlbar. Ne? So, wir alle müssen uns verändern. Und deswegen ist es so schön, weil hier geht es um Gemeinschaft. Ne? Wenn ich sehe, dass jemand falsch liegt von der Wahrheit, und das müssen ja nicht Riesensachen sein, sondern manchmal nur Kleinigkeiten, ne? Die aber riesig werden können, so, dann soll ich die nicht richten und rausschmeißen, Irrlehrer weg. So, ne? So, sondern wie bringe ich jemanden zur Umkehr, indem ich rede, ne? Indem ich bete, indem ich selbst nachforsche, so, indem man sich Zeit nimmt, ne? So, indem man Gott bittet, steht irgendwo, habe ich jetzt vergessen wo, und wenn jemand noch nicht weiß oder noch nicht zu der Erkenntnis gekommen ist, ich formuliere es mal selbst, dann soll er Gott bitten. Und Gott wird den Weisheit geben, wenn es wichtig ist. Ne? So, also auch da, wenn ich sehe, da ist was anderes, dann bin ich nicht dafür verantwortlich, dass derjenige anders glaubt, sondern dann gebe ich es einfach Gott. Ne? Das ist doch schön. So, und wenn es wichtig ist, wird Gott das offenbaren. Wir haben alle einen Heiligen Geist. Und wenn es gerade nicht wichtig ist, dann halt nicht. Auch nicht schlimm. Ne? So, aber hier geht es darum, von Jesus irgendwie wegzutriften. Ne? Und das ist so schön, weil hier steht ein Bruder und eine Schwester. Ne? Also ein Bruder steht hier. So, aber ein Schwesternteil in der Gemeinde kümmert sich darum. Hier steht nicht der Pastor. Hier steht nicht der Ältesten, ne? Oder die Diakonen, sondern hier geht es an die ganze Gemeinde. Brüder, wenn jemand unter euch abirrt, und es führt ihn einer zur Umkehr. Irgendeiner von uns, der einen Heiligen Geist hat. Ne? So. Das heißt, ich habe eine Verantwortung für meine Geschwister, aufzupassen. Und auch eine Verantwortung, wenn ich was sehe, zu wissen, ja, der Geist zeigt mir das. Und dann vielleicht als erstes zu beten. Und wenn Gott dann ermutigt und sagt, ja, geh und sprich mal an, so dann das auch zu tun. Ja. Wir sind füreinander super wichtig. Und das Schöne ist die Frucht, die dabei rauskommt. Ne? Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten. Und ja, Sünde führt zum Tod. Und ich habe das so oft erlebt, da kommen Leute zum Glauben und manche sind total begeistert für Jesus, andere weniger. So, aber sie richten ihr Leben nicht nach diesem neuen Leben aus, sondern leben weltlich weiter, ne, wie vorher. Die gleichen Freunde, die gleichen Sprüche, die gleiche Art, vielleicht Drogen oder sonst irgendwas. Gott hat keinen Raum zu verändern und zu wirken. Ne? So. Also wer weiterhin in Sünde lebt, ich habe das so oft beobachtet, die sind einfach irgendwann weg. Ne? Weil irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Vielleicht ist noch so eine Mischung da aus, bin Christ. Ne? So, aber oh, da ist kein Christus. So, ne? So, sondern ja, ein Mensch, ein Gottloser irgendwie so. Ne? Von daher ist so schön, wenn wir uns outen, und das tue ich auch, indem ich jemanden ermahne oder korrigiere, ne? So, das ist voll demütigend. Ich weiß, in dem Moment werde ich gehasst. Und das ist doch so, oder? Wenn mich jemand korrigiert, in dem Moment gehst du erstmal auf Abwehr, so, ne? Das ist der Stolz. So, ich will nicht korrigiert werden. Ne? Obwohl ich weiß, ich muss korrigiert werden. Meine Frau korrigiert mich ständig. So, ne? So, und das nervt. So, ne? Weil mein Fleisch mag das nicht. Ich will da selber zu dieser Erkenntnis kommen. Ne? Das braucht mir Kinder zu sagen. So, selber Fehler im Plan. Ne? Ne? Aber wenn ich meinen Stolz dann überwinde und demütig dann vor sie kommen dann und vor Gott kommen und vor mich kommen, ne? Ja, dann muss ich sagen, ja, es stimmt. Ne? Manchmal geht das schnell und manchmal, ja, dauert es irgendwie seine Zeit so. Aber irgendwann sage ich halt, ja, gut. Wieder was Neues, wo ich dran arbeiten darf. Ne? Genauso ist es auch wichtig für uns. Manchmal passiert es, dass Fleisch dazwischen kommt, ne, und dann gibt es Streit oder komisches Gefühl oder was weiß ich. Aber irgendwann wissen wir, jeder, der Jesus nachfolgt und auf ihn guckt, kommt irgendwann Frieden und weiß genau, ja, entweder es stimmt oder auch nicht. Also, so soll er wissen, wer ein Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten, und das ist schon mal super, und eine Menge Sünden zudecken. Ne? Und das ist doch klar, wenn Gott mich benutzt, um zu jemandem zu reden und dass jemand wieder die Nähe Jesu sucht, anstatt die Nähe zu einer Frau oder irgendwie Welt oder sonst was. Ne? Wenn jemand wieder Buße tut und umdreht und seinem Gott wieder geht, ne, dann sind viele Sünden nicht passiert, die eigentlich passiert wären. Von daher greifen wir mit in die Leben der anderen mit rein. Ne? Weil wir sind ja Licht. Und das muss uns auch klar sein. Ne? Es geht nicht um uns, sondern um geistlich reifer Christ, der weiß, dass es nur um andere geht. Und dass die anderen sich für einen selbst dann kümmern. Ne? Um einen selbst. Das heißt, für mich ist ja gesorgt, weil andere für mich sorgen, also brauche ich mich nicht mehr um mich kümmern, sondern ich kann mich frei für alle anderen sorgen. Ne? Eine gesunde Gemeinde ist, wo jeder jeden trägt. Da ist für jeden gesorgt. Das ist nicht mehr wichtig, ob jemand schwächer ist als der andere, weil im Endeffekt trägt ja jeden und jeder ist für jeden da. Also im Endeffekt kommt das gleich raus. Ne? Wir halten uns dann gegenseitig. Der Stärkere hält den Schwächeren. Ne? Der Schwächere bringt seinen Teil ein in anderen Bereichen, wo er stärker ist. Und von daher zählt im Endeffekt nur. Ist mein Glaube echt und lebe ich mein Glauben auch echt? Wie groß ist mein Gott? Ist mein Gott größer als meine Religion oder Religiosität? Ist Gott größer als meine Ansichten? Ist Gott größer als mein Name? Ne? Und das ist Reife. Ne? Je reifer wir werden, desto kleiner werden wir. Aber Jesus sagte, der Kleinste wird der Größte sein. Das bedeutet, je kleiner ich werde, desto größer wird Gott und umso größer werde ich dementsprechend. Ne? Von daher, lass uns beten. Herr, ich danke dir für den Jakobusbrief. Und ja, für mich ist jeder Vers da irgendwie eine Herausforderung gewesen. Aber das ist das, was ich will. Und es tut gut, darüber nachzudenken. Und so, dass es mehr gibt als nur, ich glaube an dich. Und dass es auch einen Willen gibt, den du hast für jeden von uns. Einen Plan, eine Aufgabe, eine Autorität und eine Verantwortung, so die wir tragen dürfen, Herr. Und dass da was zu erfahren ist mit dir und zu erleben, Herr. Und momentan bin ich ein bisschen frustriert, dass ich in Deutschland so wenig Heilung und Wunder sehe, aber auf der anderen Seite will ich dir auch vertrauen, dass deine Kinder, ja, dass du die Gaben gibst, so, wenn sie vonnöten sind. Und ich bitte dich für uns, so, dass du uns, ja, zeigst, dass du in unserem Leben bist, dass wir in deinem Willen stehen, dass du dich offenbarst, weil wir wollen wachsen, verändert werden. Wir wollen nicht gleich bleiben, sondern, ja, du bist einfach nur herrlich, so groß. Und ich, ja, danke dir auch, dass du uns sagst, dass wir noch nicht vollkommen sind und verendet, sondern dass wir wachsen, Stück für Stück, Tag für Tag, dass wir lernen, Stück für Stück. Und dass das ein Prozess ist, der dir bekannt ist und dass du eine Zeit hast für jeden von uns. Von daher will ich ausruhen in dir und dich suchen und gehorsam sein, wenn du redest. Ja. Ja. Also bitte hör nicht auf hier und hör nicht auf hier in Görlitz oder in. Ja, sondern segne deine Kinder, ja. Rüst uns aus, bereit uns vor, gib uns einen Blick für das Wesentliche, worauf es wirklich ankommt, dass hier auch was passiert, ja. um Menschen zu dir finden. Du hast uns gemacht und das alleine reicht schon aus, um dich zu suchen, nach dir zu fragen. So, wie dumm wär's, deinen Schöpfer nicht kennenlernen zu wollen. Ich danke dir. Amen.